Das war 2017 und da hatte ich einen Schlaganfall. Und zwar kurz vor Auftritt wahrscheinlich oder am Tag oder so. Mir ist nichts mehr eingefallen. Oder ich habe sozusagen Lieder singen können, wie immer. Wurde mir nachher gesagt, weil die andere Hirnhälfte dazukommt, irgendwie so mit Klavierspiel. Und da war der Text da. Und sobald dann nur der Text kam, war ich hilflos.
Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
Herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Eine neue Folge dieses Podcasts, möglich gemacht durch meine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Seit dem letzten Mal sind wieder neue dazugekommen. Grüße an Sabine und Elena. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie man Unterstützer werden kann, dazu später noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal zu meinem Gast. Reinhard Grebe kennen die meisten Menschen immer noch von seinem Lied Brandenburg, überhaupt von seinen Bühnenprogrammen mit Musik, Solo am Klavier oder zusammen mit seiner Kapelle der Versöhnung oder der Band Fortuna Ehrenfeld. Zuletzt hat es nicht ganz so gut ausgesehen für Reinhard. Er ist schwer krank. Vaskulitis, so heißt die Autoimmunkrankheit, die er hat, deren Auswirkungen bisher eine ganze Reihe von Schlaganfällen bei ihm sind. Er ist damit auch in die Öffentlichkeit gegangen und lange hat er deshalb in einer Klinik verbracht und die Zeit dort, die hat er unter anderem auch zum Schreiben genutzt. Reinhard Grebe hat seine Autobiografie geschrieben, ein Buch mit dem Titel Rheinland Grapefruit. Was das zu bedeuten hat, dazu später noch mehr. Dieses Buch ist überhaupt nicht das, was man so erwartet. Keine reine Nacherzählung seines Lebens, sondern eine bewusst fragmentarische, manchmal fast experimentell wirkende Auseinandersetzung, auch mit der Rolle der eigenen Erinnerung für die Biografie. Darüber haben wir gesprochen. Außerdem natürlich über 5 Bücher, die Reinhard mitgebracht hat in den Podcast. Ende letzten Jahres war das, im Dezember. Es war also noch richtig kalt und in dem Büro, wo ich meinen Arbeitsplatz habe und auch mein kleines Podcast-Studio, war angesichts der damals schon explodierenden Gaspreise in den Tagen vorher die Heizung vorsichtshalber ganz ausgestellt worden. Und damit hatten wir ein bisschen zu kämpfen. Aber hört einfach selbst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Dann läuft das jetzt.
Gibt es einen Jingle vorweg?
Oder? Da ist jetzt noch so ein Jingle vorweggekommen und die Leute haben dich auch schon mal mit so einem kurzen O-Ton-Ausschnitt gehört. Ah. Genau, und ich habe dich auch schon anmoderiert. Ja. Und moderiere dich jetzt aber trotzdem nochmal an. Herzlich willkommen, Reinhard Grebe. Bühnenmensch, diplomierter Puppenspieler, Buchautor, Musiker, der sagt, er ist gar kein Musiker.
Ja.
Was noch? Habe ich irgendwas vergessen? Theatertyp?
Theatertyp, ja. Obstbauer steht in meiner Vita, habe ich jetzt immer reingeschrieben.
Ah, ich habe noch was
damit
vergessen.
Damit man das noch weiter verlängern kann.
Ornithologe.
Ja, Ornithologe.
Heimatornithologe. Genau.
Ja, Samensammler.
Brandenburg-Verächter und Brandenburg-Bewohner.
Genau.
Ja. Das ist ja immer so diese Sache bei dir, ne? Reinhard Grebe, Klammer auf, Brandenburg, so wie Angela Merkel, Klammer auf, CDU.
Genau.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hier in mein,
Dankeschön, ja, guten Tag auch.
In mein kleines Podcast-Studio zu kommen. Mhm. Und du hast hier einen schönen Stapel vor dir ausgebreitet mit Büchern.
Ich habe so auf dem Schreibtisch das oder im Regal gefunden. Andere Sachen nicht, weil die im Keller scheinbar lagern in irgendwelchen Kisten, aber das ist so eine kleine Auswahl.
Aber Tische sind ja für dich eine wichtige Angelegenheit, wie ich deinem Buch entnommen habe. Warum?
Das ist sozusagen der kleine Ausschnitt der Welt und der ich hatte mal, als ich sehr verwirrt war, irgendwo damit angefangen, so Tische zu beschreiben. Das war sozusagen, um sich sozusagen zu konzentrieren oder um sich zu resetten, einfach sagen, was steht hier auf meinem Tisch? Eine Tasse, ein Buch, ein, wie heißt das jetzt? Ein Mix,
Mischpult oder Aufnahmegerät. Also,
dass man einfach das so Listen anlegen, ne? Um dann dem habhaft zu werden, was man so verbrochen hat.
Das heißt, dann hast du dich so ein bisschen konzentriert auf die Tischplatte
als, ja, wenn man so,
als Weltausschnitt?
Wenn man so sich überfordert hat mit irgendwelchen politischen, gesellschaftlichen Flausen, so die nicht weiterführen, dann, dass man sich dann wieder mit den konkreten Gegenständen beschäftigt. Und das ist ja so eine Tischplatte, ne? Und dann kann man dann, und dann hat man plötzlich wieder Anhaltspunkte. Da kann man von dem aus wieder gehen oder kann man sich Tasse Kaffee, so, die kann man anfassen, kann man trinken, rauchen, so, das ist, mehr ist es nicht.
Das ist deine Art von einer Sache, von der du, glaube ich, nicht viel hältst, nämlich Achtsamkeit.
Naja.
Ist ja so ein bisschen was Zen-Buddhistisches, oder? Sich auf den Tisch zu konzentrieren, ist ja ähnlich wie so eine Atemübung vielleicht.
Vielleicht, ja, doch. Ja. Achtsamkeit, genau.
Da wird sehr gegen geschimpft in deinem Buch.
Ja, das ist natürlich auch, weil ich das nicht schaffe.
Ach so, das ist wie der Fuchs und die Traube, die hängen eh zu hoch.
Immer beides, also das wurde mir ja mehrfach nahegelegt und dann ist aber auch das Wort, kommt mir schon aus den Ohren raus, weil das ja überall jeder sagt und so.
Ja.
Es hat immer beides, ne? Ja.
Okay, wir konzentrieren uns hier jetzt erstmal auf diesen Tisch, wo ja eben ja deine Bücher, die du mitgebracht hast, drauf liegen. Da kommen wir gleich zu. Ja. Ich wollte jetzt aber erstmal so ein bisschen zu deiner Jugendsozialisation mit Büchern fragen, weil du bist ja in einem Bücherhaushalt groß geworden. Dein Vater war Professor für Bibliothekswissenschaft, ne?
Ja, der hatte tausende von Büchern. Ich glaube wirklich 1,000, 2,000 zu Hause. Das Haus war voll. Und ich habe die aber, der hat sich immer gekümmert um Einbände. Ne? Der hat mit so alten Druckerpressen, das war so sein Beruf. Da hat man in Schweinsleder, hatte man so, das war 1440, das ist einer der ersten und das ist folgendes Material. Der hat den Inhalt gar nicht behandelt dann mehr. Ne? Der hat sich hauptsächlich um Bücher, also als Kunstwerk oder als Sammler Objekt und ich war dann irgendwann später, also erst habe ich gar nicht gelesen, glaube ich, so nur Vogelbücher und Vogeleierbücher und also so Kram, so Sachbücher.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann angefangen oder habe ihn mal gefragt, was man so lesen muss. Also ich glaube, das ging, weil ich ein sehr guter Schüler war damals, so auch so ein Verrückter, der so anderen Leuten nicht abgeschrieben hat, abschreiben lassen, so, also wie wird man noch besser? Das war so mit 12 oder 11 so eine Phase.
Damit die sich noch mehr ärgern, dass du sie nicht abschreiben lässt.
Schlimm, das war also kranke Verhältnisse und da habe ich so gefragt, was muss man denn lesen? So, glaube ich, ne? Dann hat er mir so Jugendbücher auf den Tisch gelegt, so Karl May und was Sigismund Rüstig ist, so ein Seefahrer Schmonz, also und ich mochte das alles, Robinson Crusoe, so Kram und das waren dann so ein paar Schwarten aus seinem Haushalt da, ne, und ich habe das, konnte es nicht lesen, es war so immer diese langen Landschaftsbeschreibungen, es war so langatmig und ich hatte da keinen Zugang zu, lange nicht, zu Literatur, so. Das kam erst, glaube ich, dann wirklich so mit 17, 18, als ich selbst angefangen habe zu schreiben oder so, dann hatte ich plötzlich diese alten Bücher da, diese Reklamhefte, die er gar nicht mehr gelesen hat, weil er nur diese Einbände hatte, ne? So, die habe ich dann teilweise gelesen, mal reingelesen.
Vogelbücher hast du jetzt gerade schon gesagt. Du hast, damit wir den Heimatornithologen kurz aufklären können, für die Leute, die das nicht wissen, du hast ein Buch über die Vogelwelt von Frechen, also der Stadt geschrieben, in der du geboren und aufgewachsen bist.
Stadt ist genau das Richtige, ja, genau. Also da, wo ich groß geworden bin, das war, ist eine Vorstadt von Köln mit einer eigenen Raststätte. Also es wäre vielleicht bekannt, an der A4 Richtung Aachen, Rasthof Frechen. So. Und da gab es Wälder drumherum. Neue Wälder, weil das war also ein Braunkohlenabbaugebiet so und da wurde schnell aufgeforstet und da habe ich dann die Vögel beobachtet und habe ein Buch geschrieben, habe so Sachen kopiert aus anderen Vogelbüchern und habe dann gerade geschrieben, heute entdeckt 3 Amseln oder habe immer so Sachen reingeschrieben. Manche Vögel auch erfunden, um mich interessant zu machen. Den Pirol zum Beispiel, den gab es glaube ich gar nicht. Und das war mein erstes Buch. Also ich habe ja gar nicht so viele geschrieben, es war so so laminiert von meinem Vater. 20 Exemplare, so ein Quatsch halt. Und dann hatte ich, es gab so eine Zeitschrift, Das Tier, von Heinz Sielmann und Bernard Jimek irgendwie als Namensvögel rausgegeben. Und dann habe ich das so ausgeschnitten, diese Vögel ausgeschnitten und dann da hingeklebt. Und es war sehr systematisch, ne? Und dann habe ich mir so diese Schreibweise abgeguckt, dass man so Dreieckspunkt für Exemplare, Juvenil und also Adult, also immer so.
Oh,
das fand ich ja ganz klasse so.
Kommen wir mal zu deinem ersten Buch, was du mitgebracht hast vom Stapel. Was nimmst du denn da als erstes runter?
Das ist gerade das, was ich gerade in der Mangel habe. Das ist Die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, Gottfried August Bürger.
Und ist das etwas, was für dich mit der Kindheit in Verbindung steht oder einfach, weil du es jetzt gerade liest?
Weil ich das jetzt gerade mache. Also ich bearbeite das gerade und muss es ist ein ziemlich schlimmes Buch. Im Aber, Theater.
Ah ja.
Und ich habe da vor 2 Jahren schon ein Soloprogramm gemacht. Und das ist jetzt demnächst fällig.
Warum hast du es mitgebracht, wenn es so ein schlimmes Buch ist?
Weil ich gerade weiß, was da drin steht. Ja. Oder auch nicht.
Ja. Sind ja auch so Lügengeschichten, ne? Die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. So ein bisschen wie in deinem Vogelbuch eigentlich.
Jagdschnurren. Oder Kriegsbericht. Es geht immer um Winter und Schnee und Russland und Pferde und.
Also es gibt diesen Freiherrn von Münchhausen. Der beschreibt die Sachen, die er angeblich erlebt hat, und die stimmen alle nicht. Und das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass er irgendwie sich auf einer Kanonenkugel irgendwie in die Luft geschossen hat.
Ja, der ist ja mehrfach, der ist sozusagen, um das Gelände zu überschauen, hingeflogen und hat dann die andere Kugel wieder genommen zum Zurückfliegen. Und flog also locker, flockig übers Gelände und hat dann so gegrüßt noch, Hans Albers zumindest mit seinem Dreispitz so. Und unten hatten die Leute sich ernsthaft um die Mühen der Ebenen gekümmert und er ist locker drüber geflogen.
Und er hat im Flug die Kugel gewechselt, oder?
Genau.
Muss ich mir vorstellen.
Ja,
ui.
Ja. Das, also es war so schlecht war es nicht. Ne? Hat sozusagen James Bond-mäßig da, also das sind ja mehrere Kugeln hier. Ne?
So. Für die Theaterbühne ein bisschen schwierig mit den Kugeln, ne?
Ja, wenn wir überlegen gerade auch, wie das alles gehen mag. So der Todes, die, wie heißt das da, die, der Todessprung oder diese Todes gibt es im Zirkus manchmal, ne? Diese Leute, die sich so schießen lassen.
Ja.
Oder es gibt vielleicht irgendwelche Flugwerke oder so.
Aber es müsste ja eigentlich daraus bestehen, dass er das nur erzählt und dass die ganzen Sachen gar nicht passieren. Ne?
Das weiß ich gar nicht. Also das, wir haben so verschiedene, ist auch sehr, sehr offen, was da passiert, ob es jetzt eine Art von Live-Hörspiel ist, wo man sagt, mit Geräuschemachern und mit Greenscreens, dass man das irgendwie so anders mit so einem Ed Wood-mäßigen Filmset macht, dass man also genau sieht, wie es gemacht wird oder so, dass man, also ist noch sehr offen, was wir da machen wollen. So.
In welchem Kontext machst du das denn? Mit wem?
Das ist am jetzt in Sachsen, im impfkritischen Sachsen ist es am Theater da, im Schauspielhaus.
Im Schauspielhaus wo?
In Sachsen, in Dresden.
Ach so, in Dresden. Okay.
In Dresden, genau.
Stadt noch nicht gesagt hat.
Genau.
Ich hätte gedacht, vielleicht könnte ja sein in Jena, weil da warst du ja mal eine Zeit lang am Theater, ne?
Genau, da war ich auch mal, aber da ist jetzt gerade nicht. Das ist jetzt, wir sind jetzt von Thüringen nach Sachsen, bin ich gerade gewandert und mach da rum.
Diese Theaterwelt, die begleitet dich ja auch schon eine ganze Zeit. Du bist nach Berlin gegangen und hast dann in Ermangelung anderer Dinge, die dir nicht so gelegen haben, wie zum Beispiel versuchen, Straßenkünstler zu sein, an die Hochschule für, wie sagt man, Schauspiel und Gesang Ernst Busch gegangen. Busch,
Abteilung Puppenspiel Kunst.
Puppenspiel Kunst?
Genau.
Wieso Puppenspiel Kunst?
Weil das da immer dran steht.
Das musste so betont werden.
Ja, das ist immer, weil die Puppenspieler hatten immer so einen Minderwertigkeitskomplex, weil sie nur die kleine Abteilung sind, weil sie übersehen werden, weil sie immer, es droht immer es droht immer geschlossen zu werden, weil zu wenig Leute, zu wenig Studenten da waren. Und das hat immer Betonung auf Kunst. Ne? So. Und das habe ich studiert, ja.
Wie kommt man denn auf die Idee, Puppenspieler werden zu wollen? Dippelpupp ist, glaube ich, die Abkürzung.
Das ist,
ne?
Dann, wenn man es geschafft hat, ja. Ich habe, wie war das? Na, ich suchte irgendein Studium, nachdem ich mein Russischstudium nach einem Tag beendet habe, da an der Humboldt. Und da ich wollte irgendwie, erst wollte ich gar nichts lernen und dann dachte ich, ich muss irgendwie was lernen.
Aber andere Leute machen in der Situation, dass sie nicht wissen, was sie studieren sollen, Jura oder Germanistik ja, oder Soziologie.
Das mag schon sein. Ich hatte ja so, ich war so, Comedy, ne, damals, so Anfang der 90er Jahre wurde das ja gelabelt so, da war ich auch dabei als 20-Jähriger oder so und es ging mal so um Fernsehen schon und da ging das so los und mir war das alles zu oberflächlich. Nein, ich wollte es, es ist alles ganz schön, aber ich will irgendwie, da hatte ich gerade, glaube ich, den Drang, irgendwas zu lernen, so. Ich muss irgendwas, ich weiß ja nichts, ne, so. Und dann dachte ich eben, es muss irgendwie was mit Kunst sein, aber was, das war mir vollkommen unklar. Dann hat mir durch Zufall einer, der bei mir gewohnt hat, um sich aufzunehmen als Regisseur an der, ganz Busch, der hat mir dann diesen Zettel hingelegt, von Puppenspiel. Und ich habe da drauf geschaut, dachte, das gibt's doch gar nicht, ne? Was ist das denn? Also, das ist so komisch, also erstmal so eine Vielzahl von Fächern. Also nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Es ist, glaube ich, das Kunststudium mit den meisten Fächern. Also so.
Aha.
Weil es ist all das, was die Schauspieler auch lernen, das haben wir auch. Und zusätzlich gibt's eben noch diese ganzen komischen, kruden Puppensachen dazu. So. Und das fand ich so faszinierend. Erstmal die Vielheit so und dann, dass es eben so eine Mischung hat aus Hochkultur und so Straßenkunst. Das war so, so ambulanter Wirtschaft und das fand ich eben interessant. So. Und dann habe ich mich dazu beworben und wurde auch genommen.
Und dann geht in Frechen das Telefon. Lü, Gräbe. Ja, Papa, hallo, ich studiere jetzt Puppenspiel.
Damals hatte ich, glaube ich, noch wenig Kontakt zu meinen Eltern. Die haben mich dann irgendwann gesehen, glaube ich, viel später. Die haben irgendwie mal, habe ich mal gesagt, was ich so mache, aber es war eher kontaktarm. Und haben die mich dann auf der Bühne gesehen in Genf vor 6 Zuschauern und vor 6 französischen Zuschauern, die nichts verstanden haben, in so einem großen Saal. Es war ein Fiasko. Und dann haben sie mich gesehen als Puppenspieler und haben sie den Kopf geschüttelt, was das denn ist, so, ja.
Aber du schreibst in deinem Buch, Rheinland Grapefruit heißt das, deiner, vereinfacht kann man sagen, Autobiografie. Wir kommen gleich noch ein bisschen detaillierter drauf, damit die Hörerinnen und Hörer merken, was das für ein Buch ist. Du schreibst da drin, dass du dann irgendwann auch zu deinem Vater gesagt hast, so als du nach Berlin gegangen bist, ich will dein Geld nicht. Mhm. So, wie finanziert man denn dann ein Puppenspielstudium?
Mit Quatsch. Tatsächlich, ich war der reichste Puppenspielstudent mitunter, weil ich dann mal so einen Fernsehauftritt hatte bei ProSieben.
Ja, ach, das war parallel. Also du hast in der Comedy angefangen und warst dann, glaube ich, auch Quatsch-Comedy-Club und so, ne?
Genau. Und da war ich dann natürlich fein raus, ne?
Diese Welt der Bühne, jetzt könnte man ja, ne, wir kamen von dem Münchhausen, der Bühne. Mhm. Den du jetzt aufs Theater bringst in Dresden, der ja selber im Grunde auch in seinen Geschichten so ein bisschen auf einer imaginären Bühne steht, wenn man so will. Mhm. Und das Puppenspiel kommt da jetzt zusammen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich das nicht ganz missdeute, bist du als Kind erstmal und vielleicht auch Jugendlicher nicht unbedingt jemand gewesen, der die Bühne so gesucht hat. Es gibt dieses eine schöne Lied von dir, von einem über einen einsamen Jugendlichen, Captain Krümel, der abends irgendwie im Schlafanzug zu Hause vor Kurt Felix, verstehen Sie, Spaß sitzt, während die anderen in der Disco sind. Ja, eigentlich die Bühne der 16-, 17-Jährigen. Wie hat es dich dann dahin gezogen?
Ja, es ist, glaube ich, diese Sache, dass ich immer so ein Problem hatte mit meinen Gefühlen, ne? So, also, und immer dachte, ich bin ja kein Schauspieler. Deshalb bin ich ja keiner. Das sind ja alles so, ich hatte immer gedacht, das sind so mediterrane Leute. Das sind so Leute, die so sagen, ich liebe das, ich hasse das. Die haben so alles auf der Außenhaut, die sind so halt, ne? Und ich bin eher so verschlossen und hab so meine Komplexe da und so. Und deshalb dachte ich, ich wäre kein Schauspieler. Deshalb bin ich nie zum Theater so und dachte, das ist es nicht, ne? Und dann, deshalb habe ich mich auch damals nicht beim Schauspiel jetzt beworben. Ich dachte, ich bin es nicht. Also ich bin viel zu verzwiebelt da, ne? So. Und dann gab es halt diesen komischen Effekt, dass ich Klavier gespielt habe und da plötzlich diese Gefühle rausplatzten, ne? So, also alles, ich habe da so gespielt und dann kam das raus, dass da so, dass so geschrien wurde oder dass ich da geschrien habe und dass die über schlimme Sachen und dass man so das sagen durfte oder das, also zu mir jetzt nur, ich hatte kein Publikum, ich wollte es auch keinem zeigen, ich habe nur so für mich gespielt und dann gab es halt so Schulkollegen, die gesagt haben, schreib doch mal ein Programm, das habe ich dann gemacht und dann gab es halt mit 19 oder mit 18 so Schulkabarett,
ne? Ja.
So, da war die Premiere und es war ein Erfolg, sagt man so, die Leute haben gelacht, es war so, und das war natürlich dann so wie so eine Droge, dass es also doch geht, ne? Und zwar jetzt kein Schauspiel, sondern dass ich meine eigenen Texte oder Sachen eben vor Leuten mache.
Und das war ja noch im Rheinland.
In Frechen. Ja. Wo kommst du denn her?
Ich komme aus einem Dorf in Ostwestfalen.
Ostwestfalen?
Ja.
Wo denn da?
Im Kreis Minden-Lübbecke.
Ah. Aha.
Ja.
Das war eher was Kleines.
Ja, das war was Kleines. Ja. Und es gab eine kleine Stadt von ungefähr 20.000 Einwohnern in der Nähe.
In der Nähe?
Ja, in der Nähe von dem kleinen Dorf. 2000 Einwohner Dorf, 15.000 Einwohner Stadt, 7 Kilometer entfernt.
Das ist ja ähnlich wie Frechen. Frechen ist ja auch, glaube ich, so ein Konglomerat von verschiedenen eingemeindeten Flecken und so ähnlich, ja. Stelle ich mir das jetzt auch vor.
Naja, aber du hattest Köln, ne?
Den Dom in Blickweite, ja.
Stimmt. Und du hattest dann, ich glaube, auch das steht, was heißt steht, also auch das ist Teil dieses Liedes, was ich jetzt gerade schon genannt habe, Captain Krümel.
Ja.
Du hattest nicht das Lalique und das Roxy und das Underground.
Die gibt es aber, glaube ich, noch. Oder ich weiß nicht, was jetzt ist.
Stereo Wonderland. Oder Blue Shell kam, glaube ich, vor. Ne? Ja. Das sind so die Läden, wo ich mit zwischen 20 und 30 auch viel gewesen bin. Ja, in Köln studiert.
Guck an.
Ja, ostwestfälisches Dorf und dann war Köln halt die Stadt,
ja, klar,
wo ich hin wollte.
Mir war Köln zu nah, glaube ich.
Ja.
Das kam nicht in Frage.
Deswegen bist du dann nach Berlin gegangen. Ja. Weitestmögliche Entfernung. Und ich glaube, du bist Maßband. Ja auch tatsächlich... Beschreibst du in deinem Buch irgendwie 1989 direkt hingefahren und zwar Silvester, ne?
Ja, ich war
mit 19 oder 18 nee,
das
oder
war,
so.
Das war noch vorm Abi. Das war sozusagen, ich habe das im Fernsehen gesehen, dass da die Mauer aufging. Und dann war dieses Berlin, das war alles so weit weg, eben weit weg und so groß und das gehörte irgendwie gar nicht zu Deutschland. Das war so unbekannt, hatte so eine große Leuchtkraft, weil ich so im Fernsehen saß ja mit meinen Eltern und war hier Willy Brandt und wer hat da gesungen? Kohl?
Da ja, so, oh.
So dann schräg gesungen, das war diese
da Blume auf dem da. Balkon, ne, irgendwo.
Und dann bin ich dann losgetrennt vor Silvester dann und war dann Silvester mit David Hasselhoff. an Silvester war ich da und da war es um mich geschehen.
Getrennt, das heißt, bist du dann irgendwie... Bist du abgehauen oder haben die das einfach so akzeptiert?
Ich bin abgehauen, hab's aber meiner Schwester gesagt. Das war wahrscheinlich der Fehler oder so, weil mein Vater hat dann eben, kam dann mit dem Fahrrad an die Autobahn gefahren. Und das war so, das wird auch in dem Buch beschrieben, das ist das Showdown. Also das war sehr kalt. Minusgrade, sibirische Temperaturen mit so Dampfwolken und kam mit dem Fahrrad dann da angefahren und dann standen wir uns gegenüber, ich mit meinem Schild, Berlin, und er wollte, was weiß ich, er hat nichts gesagt, doch, nee, er hat dann irgendwann gesagt, wir geben dir das Geld, also für die Fahrkarte.
Ach so.
Ja, und das war so eine schlimme Situation, also so eine Niederlage auch, dass man sagt, die geben einem ja alles, das ist so, also, ja.
Ich bin nie so weit getrennt. Wir sind immer vom ostwestfälischen Dorf, beziehungsweise dann eben in der Kleinstadt in die 30 Kilometer entfernte Disco jedes Wochenende getrennt, weil man halt nicht anders hinkam.
Und zurück?
Dann bestand der ganze Abend daraus, zwischendrin immer Leute zu finden, so, die wieder zurückfahren. Und wo aber jetzt
in
halt.
In dein Dorf oder
auf ja, oder Richtung. Zumindest in die, meistens man kam in die Stadt und dann.
Die da heißt?
Lübbecke.
Lübbecke.
Okay. Lübbecke. Ja. Und dann, naja, wenn man das im Sommer gemacht hat, dann konnte man halt die Stunde zu, oder wie lange, weiß ich nicht, wie lange läuft man für 7 Kilometer, ist man halt zur Not zurückgelaufen. Okay. Haben wir auch gemacht. Oder hatten Fahrräder irgendwo stehen oder sowas also, in der Art. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich bin Berlin. Nie so weit getrennt wie Berlin, du Berlin. Nach Berlin.
Jetzt sitzt man hier in dem Berlin, ne?
In dem Berlin, ja. Und gar nicht so weit irgendwie auch von der Ecke, wo du damals, glaube ich, aufgeschlagen bist, ne?
Wo bin ich denn aufgeschlagen?
Wir sind jetzt im Prenzlauer Berg.
In Mitte, ja. Ja, war meine erste Behausung, ja.
Der Münchhausen liegt hier immer noch vor uns. Was reizt dich denn an so Lügengeschichten?
Im Moment hasse ich das Buch an, weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Ich dachte halt, es wäre eine Möglichkeit, um irgendwie in diese Verschwörungserzählung reinzukommen. So einen Komplex aufzureißen, jetzt in dem Theater halt. Ne? Das erstmal ist halt ziemlich lächerlich und also im Moment gefällt es mir auch gar nicht mehr.
Okay.
Ein Scheiß. Das ist so, also dass jemand was erzählt und Scheiße erzählt, offensichtlichen Blödsinn, das ist, glaube ich, das Buch.
Ja.
Um es mal klar zu sagen. Und ob man das jetzt, weiß nicht eigentlich, ob ich mich da jetzt verrenne oder ob das Gute sich dazu verrennen. Dass man
hoffentlich hört niemand aus Dresden zu.
Ja, das können die ruhig wissen. Ich weiß gerade nicht, wie es geht. Dass man das irgendwie mit den Verschwörungserzählungen oder mit den Verschwörungs- oder mit diesen ganzen, da klumpt das Blut oder man wird unfruchtbar, dass man irgendwie da hineingeht in diese QAnons oder ob das irgendwie möglich ist. Ich weiß nicht, vielleicht verrenne ich mich da jetzt auch, weil das halt offensichtlicher Blödsinn ist, das auch nicht mehr will als unterhalten.
So. Ja.
Während die anderen Sachen ja eher darum um Follower und um Meinung geht und um Ernsthaftigkeit oder so. Aber die, wenn jemand sich jetzt aus dem Sumpf zieht und an seinen Haaren und das fährt gleich mit, das ist natürlich offensichtlich scheiße oder offensichtlich gelogen.
Ja.
Und ich hatte jetzt so den Eindruck, dass wenn man diese ganzen, also die Wahrheit wird torpediert, das ist ja gerade so ein Thema, ne? So,
ja.
Und die wird weich gemacht, die wird weich wie Dalis Uhren, die liegt da so rum, die, dass ich da irgendwie rein möchte und ich, das ist gerade, das bohre ich gerade an. Man hat sozusagen hier diese Geschichten aus alter Zeit, die blöd sind oder die so unterhaltend sind und irgendwie so Dönnekens, ne? So, und ob man das irgendwie aufbrezeln kann. Das ist gerade mein tägliches Tun.
Okay, wir werden ja das Ergebnis irgendwann hoffentlich noch erleben.
Na, mal gucken, ja. Ich hoffe auch, dass da irgendwas rauskommt. Ja.
Nehmen wir doch mal das nächste Buch vom Stapel.
Ja, das ist ein zerlesenes Kackbuch hier. Das ist ein Reklamband. Willi Steputat, das Reimlexikon. Und das ist, glaube ich, ein Buch, was ich sehr oft benutzt habe, wie man sieht.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob das alles ist. Das habe ich, da ich ja manchmal Lieder schreibe.
Manchmal, ja. Ja,
oder immer mal in so Abständen, ich bin so Quartalsschreiber für Lieder, habe ich das dann mal benutzt. Weil da geht es um Endreime.
Ja, liest doch mal einfach vor, was da vor dir steht.
Ik, Antik, Aspik, Domestik, Fabrik, Kritik, Mathematik, Mosaik, Musik, Physik, Pik, Politik, Publik, Replik, Republik, Fabrik, Tik. Holz, Tik.
Okay.
Und so gibt es halt immer hier die letzte Silbe wird halt da Ilf. Milf, Schilf. Nee, Milf steht nicht da, das ist so ein altes Buch. Hilf, Schilf. Und das ist natürlich so, wenn man Lieder schreibt, es ist so eine Technik, dass man einfach so, damals habe ich noch die nicht am Computer geschrieben, da habe ich so einen großen Block, dass man immer den Steputat immer hat und immer mal so ein paar Worte aus dem Lexikon da hinschreibt. Manchmal treffen die dann ja, wenn man es gar nicht glaubt, ne? Das ist also eine
Hilfe. Ach, so entstehen deine Lieder.
So entstehen die ja.
Nicht, weil du etwas sagen willst, nee. Sondern weil
weil der Steputat das sagt. Das April, Bill, Dill, Grill, Krokodil.
Nee. Können wir mal probieren. Fällt dir dazu jetzt spontan was ein?
Was denn?
Ja, so ein, was könnte man denn aus, was macht denn Bill im April?
Der geht zum Mandrill und ist still. Das ist, oft sind ja auch so scheiße Lieder, so Kacke-Lieder, dass man einfach so Unsinnslieder, Babylieder, Kinderlieder, dass man einfach so auf Teufel komm raus reimt sich und frisst dich, ne? Das ist manchmal auch ganz gut. Und das ist, da ist der Steppotat. Heute gibt's ja das Internet mit all diesen ganzen Reimlexika und so. Und ich bin auch fremdgegangen. Ich habe manchmal jetzt im Internet so rumgesurft, so.
Ja.
Aber das ist halt schon die alte analoge.
Also man sieht wirklich, das sollte man den Zuhörerinnen und Zuhörern
kurz sagen. Das ist die Wahrheit.
Dass es sehr zerlesen ist, weil es sieht aus, als wären es drei Reklamhefte.
Ja.
Weil es ist, an zwei Stellen ist der Rücken schon durchgebrochen.
Gedärme, Schwärme, Wärme, Härme. Das ist alles Steppotat. In den meisten Liedern reime ich gerne, ne? Oder dass es sich reimt. Das hat ja auch was mit Humor zu tun, ne? Dass irgendwie, dass es knallt, ne? So. Brandenburg. Was reimt sich auf Brandenburg? Das heißt, man hatte erstmal so eine Reihe von Worten.
Ja.
Und danach kommt dann der Inhalt, der kommt hinterher, ne?
Oder wenn man was von Bernd lernt.
Genau.
Ja.
Und der alte Endreim, der Herr Endreim, der ist dann doch, für Lieder manchmal ganz gut. Man kann den natürlich auch, verunreinen oder man kann da etwas laxer sich verhalten, aber der freie Vers von der Lyrik oder so, der passt oft nicht. Ne? So.
Aber was würdest du denn sagen, wie ist das bei Liedern? Ist es besser, wenn es so perfekte Reime sind oder besser, wenn es unreine Reime sind? Weil es kommt ja immer noch mal die Musik dazu.
Ja, ja.
Und dann kann es ja auch echt übermäßig knallen, wenn alles so perfekt wie die Perlen an der Schnur ist, oder?
Also dieses ganz Perfekte finde ich auch nicht gut. So, das, dieses Georg Kreisler-Gereime, so, das ist dann so, kann man mal machen, aber das ist oft, hindert dann das Zuhören, dass man einfach dann ist der Reim so im Vordergrund, ne? Aber dass der da ist manchmal, oder je nachdem, wenn man ihn braucht, dass er dann, weil er eben so, knallt, sage ich jetzt mal, ne? Es gibt so andere Autoren, Songwriter, wie jetzt Udo Lindenberg zum Beispiel, die immer so sehr unrein damals schon gewesen sind. Das hat eine schöne Fließrichtung, ne? Das ist sozusagen nicht so vordergründig. Und das gefällt mir auch. Da ich aber auch Vorliebe habe für gewisse Smash-Klarheiten und die so in so Kinderreimen oder in so tatsächlich in so alten Volksliedern begründet sind, mache ich das ganz gerne. Denn also deshalb ist der Steppotat sehr wichtig. Also, ich guck mal, was über Brandenburg, ob da was drinsteht. Da. Dramaturg, Demiurg, ist auch, kann man auch schwer sagen. Chirurg, siehst du, da wahrscheinlich habe ich ihn daher. Burg. Also es sind vier Sachen drin. Brandenburg steht nicht drin.
Was kommt in Brandenburg ein Chirurg vor?
Ja.
Ach.
Lassen Sie mich durch, ich bin Chirurg, ich muss nach Brandenburg.
Ja, ja.
Da ist es. Ist
ja,
dann gleich hergekommen.
Da kommt okay,
der Baum
verstehe.
Dazu und so.
Ja, gut, klar, gegurkt steht jetzt natürlich nicht im Steppotat.
Das hab ich mir, Max.
Es geht also auch ohne.
Ja. Es ist kalt hier bei dir, kann es sein?
Ja, so ein Streamer da hinten an der Heizung irgendwie so ein Stückchen nach oben.
Wie lange haben wir noch?
Och, ein bisschen noch.
Achso, dann lohnt es sich.
Ja.
Okay. Das ist aber schon auf 2 gewesen. Vielleicht ist es abgestellt.
Nee, das kann ja eigentlich nicht sein.
Also hier ist es absolut tot.
Echt? Ich gucke mal, ob irgendwas hier am Thermostat aufdrehen muss. Warte mal eben.
Also wirklich, jetzt unterbrechen wir den Podcast.
Du musst singen jetzt in der Zeit.
Also. La, 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 la. Die Heizung ist aus. Und das Büro von Stefan Niggemeier ist verwaist. Die Bild-Zeitung hat gewonnen. Sie ist stärker als die Kritiker. Wie heißt denn das? Ja.
Tatsächlich aus. Jetzt sollte sich vielleicht was.
Eben, ne?
Ja.
Ich merke das gerade. Der Frost zieht ein.
So. Ich freue mich, wenn ich das nachher abhöre und jetzt rausfinde, was du hier in der Zwischenzeit veranstaltet hast. Ich habe jetzt ein paar Mal schon dein Buch erwähnt.
Ja, das Buch.
Rheinland Grapefruit.
Ja.
Ist es eine Verballhornung deines Namens?
Es ist ein Spitzname von mir. Damals in der Schule. So haben mich manchmal die Menschen genannt. Deshalb Verballhornung, stimmt schon.
Einfach nur, weil es so ähnlich klingt oder auch, weil du gerne Südfrüchte zu dir genommen hast?
Gar nicht, nee, das war einfach nur so ein Fuddelei. So Rheinland. Hallo Rheinland. Grapefruit, irgendwie so Kram. Und das ist ja ganz, bot sich an. Obwohl, ich glaube, der Titel, der kam erst kurz vor Abgabe. Ich hatte immer andere da und dann dachte ich mir, es muss irgendwie nichts mit mir zu tun haben oder das ist eben so eine andere Name. Dann deshalb dieser Name, Spitzname.
Es ist ein Buch über Erinnerungen und es ist auch so eine kleine Erforschung, könnte man sagen, indirekt, wie denn Erinnerung überhaupt funktioniert. Und das hat ja einen ganz bestimmten Grund. Und wir gehen jetzt mal an den Anfang des Buches zurück. Du stehst auf einer Bühne kurz vor dem Auftritt. Du hast das alles schon hunderte, tausende Male gemacht. Du kannst das in- und auswendig. Du sagst irgendwie sowas wie, ich habe das ja alles im Rückenmark. Dann gehst du auf die Bühne und dann ist auf einmal duster. Was ist passiert?
Das war 2017 und da hatte ich einen Schlaganfall. Und zwar kurz vor Auftritt wahrscheinlich oder am Tag oder so. Das so ein Schlaganfall, der irgendwie mein, was ist das eigentlich, ja, wenn ich das genau wüsste, was für ein Zentrum das ist da im Hirn. Mir ist nichts mehr eingefallen. Oder ich habe sozusagen Lieder singen können, wie immer, wurde mir nachher gesagt, weil die andere Hirnhälfte dazukommt, irgendwie so mit Klavierspiel und da war der Text da, im Rückenmark, das lief einfach so. Und sobald dann nur der Text kam, war ich hilflos. Also das heißt, ich habe die Anschlüsse nicht mehr gespeichert, ich wusste nicht mehr, was kommt danach, nach dem Satz. Ich war also ganz... verloren, so. Und das war natürlich schlimm. So.
Aber wenn du jetzt sagst, mit Liedern ging's noch, das heißt nicht, dass du dann noch dort auf die Bühne gegangen
Doch.
Bist.
Doch, ich hab's nicht einschätzen können. Also ich habe gemerkt, wenn ich meinen Text repetiere vor der Vorstellung, laufe ich immer rum und mache das so meinen Text des Abends, ne, so. Und ich habe schon gemerkt, da kommt irgendwas nicht. Ich kann es mir nicht merken. Oder ich dachte, aber hab's nicht wichtig genommen, weil ich ja die so und so viel zur Vorstellung und das kennt man dann alles schon, wenn man dann raufgeht, dann ist er wieder da. Und dann war es halt so, dass der erste Satz kam, der kam noch und der zweite kam nicht, so weil der Anschluss nicht kam. Und ich war total verwirrt und ich mache die Vorstellung mit meinem alten Kollegen Franz Schumacher zusammen, meinem Techniker auch und der ist aber auch Duo-Partner. Hab dann immer gefragt, was kommt denn jetzt? Aber so scherzhaft so und dann hat er den Text gesagt, weil er kannte die Vorstellung auch schon. Und so haben wir uns da irgendwie über die erste Hälfte gerettet, aber es war schrecklich. Ich habe geschwitzt, ich habe gedacht, was ist denn das und konnte es gar nicht einschätzen. Und dann wurde es in der Pause, habe ich gesagt, es geht nicht weiter, du musst absagen. Und so wurde es abgesagt.
Was habt ihr dann gemacht?
Dann sind wir nach Berlin gefahren am nächsten Tag. Ich bin dann zum Arzt gegangen oder zu meiner Hausärztin damals und habe das geschildert und die kannte auch meine Vorgeschichte schon. Und die ist nicht drauf gekommen, was das sein könnte und hat mir Rückenmassagen verschrieben und Gesprächstherapie. Und daraufhin, als dann die Diagnose kam danach, habe ich sie dann gesagt, ich vertraue ihnen nicht mehr, es geht nicht. Und habe ich sie dann gewechselt. Das war sozusagen, das war das. Ne? Und dann gab es ein paar Tage später, gab es eine Veranstaltung von der GEMA, Musikautorenpreis hieß das. Und ich hatte die Tage, weiß ich noch, was ich habe so gestottert, ich war irgendwie schlecht drauf, es war so, im Hirn war so ein bisschen Müll. Ich dachte immer, was ist denn das? Bin ich jetzt nur müde oder was? Das konnte ich nicht einschätzen. Und dann gab es diesen Preis, wo also ich nominiert war, aber ich war auch schon sehr müde und es hieß mal, wenn man gewinnt, muss man ein Lied spielen, ne? So, ja. Und ich hatte mir was überlegt so und habe dann aber fiel mir der Text nicht mehr ein, während ich da saß in dieser Gala, in diesem Hotel da, in diesem, weiß nicht, Hyatt oder so, mit diesen ganzen Leuten und laut Musik und so. Und dann habe ich meinen Text gegoogelt, habe im Handy geguckt, wie mein Text geht von dem Lied. Das war, also ich hatte richtig Panik dann. Und dann hat jemand anders gewonnen und ich habe so dachte, ich war natürlich auch enttäuscht, aber dann auch glücklich, dass ich da nicht spielen musste. Und dann habe ich den plötzlich doppelt gesehen. Und danach bin ich in die Notaufnahme vom Krankenhaus, weil ich dachte, irgendwas, da habe ich dann so, da klingelte was. Das andere war unbekannt, so dass man irgendwie, scheinbar der Text fällt nicht mehr ein, das hat mich nicht alarmiert, erstaunlicherweise.
Es gab die rückblickend absurde Diagnose von der Hausärztin. Mhm. Und es gab dann die richtige Diagnose, die war dann eine Autoimmunerkrankung.
Das hatte ich schon vorher.
Ja.
So, aber wo keiner so wusste, was das genau ist, dass es so Rheuma ist oder so, ich war in so einer Rheumaklinik oder die haben immer so Fragezeichen, so, das ist ein sehr großer Komplex, ne, was, was alles Rheuma ist und was das sein kann oder weil ich auch mal so kurzfristig Gelenkschmerzen hatte oder so ein paar Wochen, dann war das wieder weg, das war alles so diffuse Erscheinungen, ne? Und dann war halt dieser Schlaganfall da und dann wurde dann aber immer noch mit Fragezeichen, ich laufe immer noch mit Fragezeichen rum, Vaskulitis festgestellt. So, das ist so eine Gefäßkrankheit, die bei mir aufs Gehirn geht, erstaunlicherweise. Die anderen Gefäße sind gesund, aber die kleinen Gefäße im Gehirn gehen zu.
Und du hattest nicht nur diesen einen Schlaganfall, sondern mehrere.
Ja, das sind immer so kleine, ne? Dann, das war jetzt Anfang des Jahres, leider Gottes, trotz Medikamenten eben, waren es einige in der Reihe. Und das ist die derzeitige Lage. Genau. Und daraufhin habe ich dann eine Reha gemacht, weil ich auch wirklich so ein paar Schwierigkeiten hatte oder habe. So. Und dann habe ich ein Buch geschrieben.
Genau, und dieses Buch Rheinland Grapefruit ist so eine Suche nach der Erinnerung und ist eigentlich auch, ich hatte mir etwas ganz anderes vorgestellt. Hm. Ich finde dein Buch auch tatsächlich sehr spannend, wie es gemacht ist, weil es ist sehr fragmentarisch und das hat ja doch so ein bisschen was mit diesem Erinnerungsthema zu tun, würde ich sagen, oder?
Ja, das hat überhaupt mit dem Leben zu tun, glaube ich. Auch nicht nur mit dem Hirn jetzt speziell, oder das glaube ich, wenn man so... Ich hatte, es gab hier diesen Malcolm McLaren, von der den Punk da erfunden hat.
Ja.
Der hat mal so eine Ausstellung gehabt mit so Banditen also, oder mit diesen Erdbeer, mit diesen Früchten hier. Also der hat so Automaten aufgestellt.
Ja.
Für sein Leben. Es war eine Ausstellung über sein Leben, glaube ich.
Ja.
Und da konnte man immer sowas wählen. Ne? Man konnte immer so...
Ach, wie diese Glücksspielautomaten, wo dann so die Früchte durchlaufen, genau. Das meinst du jetzt,
ne? Früchte, Erdbeere, und das fand ich eben geil, dass man so, man zieht irgendwie rein und dann sieht man halt die Geschichte, der Song, Sex Pistol, irgendwie so ein kleines Detail.
Ja, ja.
Das ist aber Zufall halt, ne? Man hat so einen Automaten da oder man drückt irgendwo drauf und wie funktioniert denn das, wie wir uns erinnern, ne? Das dachte ich mir, das ist ganz gut. So, dann kam halt diese Kistenidee, dass die auch real war, dass man so eine Kiste auskippt, so mit so Bildern, die ich so irgendwo hab, so,
ja.
Und Schnappschüssen. Und man zieht halt irgendwas raus und das ist vollkommen ungeordnet, ne? So.
Du hast so Zeitungsausschnitte, alte Fotos.
Ich habe tatsächlich so eine Kiste, das sind gar keine eigenen Fotos, sondern so Sachen, so Postkarten, so Funde, so Zeitungsausschnitte, Fotos von anderen, die so von mir gemacht haben.
Bierdeckel anscheinend, die du beschrieben hast.
Genau, so Kram, ne?
Das fand ich nämlich besonders interessant, weil ich dachte so, warum bewahrt der Mann denn seit 1991 seine Bierdeckel auf, wo er was draufgeschrieben
hat? Ich habe einfach so Teller, so Pappteller, ich habe so am Tresen sein geschrieben und ich habe keine eigenen, ich hatte keinen Fotoapparat mehr irgendwann und habe auch keine Fotos gemacht, wo ich mich schon öfter mal darüber aufgeregt habe, dass es jetzt so Ausstellungen gibt über das tolle Berlin Anfang der 90er. Kann man nämlich schon im Museum, kann man die Zeit sehen, wo ich damals war. Aber ich habe keinen Fotoapparat gehabt. Ne? Ich habe also alles nur gesehen oder mir irgendwie Bierdeckel vollgeschrieben. Und daher kommt das, dass man so die Erinnerung einfach irgendwo, man kann es nicht mehr authentifizieren. Das ist sozusagen so alles nur im Kopf drin. Und der ist ja, dem kann man ja nicht vertrauen, nicht wahr? Das war so die Ausgangsbasis.
Aber und deswegen meintest du jetzt, das ist aber auch das Leben allgemein, dem kann man auch jenseits der Autoimmunerkrankung und damit zusammenhängenden Schlaganfällen nicht unbedingt vertrauen. Das geht ja jedem so.
Finde ich auf jeden Fall auf bedenkenswert, ja.
Ja. Und du kombinierst jetzt einerseits so ein bisschen so eine Art protokollarisches Tagebuch. Da steht dann so 8 Uhr zum Frühstück Tasse Kaffee, ein Ei und dann.
Das ist der Reha, die Schedule hier vom Reha-Alltag.
Und dann gehst du zu Dr. Gut in die Neuro und der lässt dich dann irgendwelche Zeichnungen machen, irgendwelche komplizierten Sachen aus dem Gedächtnis nachzeichnen. Fand ich übrigens ziemlich gut.
Ist alles authentisch.
Also. Ja. Und dann gibt's noch eine andere Ärztin und Leute, mit denen du da in dieser Reha-Einrichtung zu tun hast. So Tagebuch protokollieren ist ja quasi so, dass dessen habhaft werden. Ne? Also da kann man dann die Erinnerung ja so ein bisschen mit austricksen. Und dann kommen eben aber immer die Sachen aus deinem Leben, also eigentlich chronologisch durch.
Das eben auch, ne? Das ist dann eben dann tatsächlich chronologisch, ne? Oder fast, also dass man so, weil das auch noch alles durcheinander würfeln, habe ich am Anfang mal gemacht, dass man so aus allen möglichen Ecken das, aber dann dachte ich, dann kam doch wieder der fleißige Bürger, der dann sagt, es muss Kindheit, dass man irgendwelche, so einen Fahrplan hat. Ne?
Aber ist es denn dir dann so gegangen, während du dort geschrieben hast, dass die Erinnerungen auch an Sachen aus Kindheit, Jugend und so weiter gekommen sind, die jetzt eigentlich schon längst verschüttet waren? Also das Aufschreiben, bringt das dann nochmal aus einem raus?
Ja. Also ich hatte tatsächlich diese Kiste und habe so alte Bilder mir angeschaut und so Bierdeckel. Ne? Und da kamen natürlich auch so Sachen wieder hoch. Ich hatte allerdings gerade bei der Kindheit, also nur bei der Kindheit, glaube ich, oder vor 10 Jahren schon mal so einen Abend gemacht, wo ich dann wirklich 10 Tage mich bei meinen Eltern einquartiert habe und Interviews geführt habe. Also ich habe sie sozusagen, aber nicht zusammen, habe sie einzeln interviewt. Und da habe ich so ein Kindheitsprogramm, deshalb hatte ich das schon mal im Kopf gehabt. Also die anderen sagen jetzt eher nicht oder gar nicht oder so. Es war so ein Flickenteppich dann, ne? Dass man eben auch Leute anruft tatsächlich von früher, Leute ausfindig macht, dass man die trifft, dass man mit denen schreibt, das war so eine kleine Vergangenheitsreise.
Privates Forschungsprojekt sozusagen.
Plötzlich meldet sich jemand, also das gab auch so Gegenbewegung, dass plötzlich sich jemand meldet, den ich 20 Jahre nicht gesehen habe.
Ja.
Das wurde dann auch so eingebaut alles, ja.
Und dann gibt es noch, um mal so diese ganzen Ebenen jetzt einmal kurz alle aufzufächern, es gibt ganz wundervolle Zeichnungen von einer Illustratorin.
Kriegel, das ist ein Herr.
Ah ja.
Der zeitgleich, ich kam gerade aus der Reha raus, das war eine kleine schöne Anekdote, sagte, jetzt, ich bin wieder da, lass uns das machen, das Buch. Das hatten wir uns verabredet. Und er sagte, ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen.
Ui.
Und er geht auch in die Reha. Das ist sozusagen zeitgleich, also 6 Wochen später. Und der ist dann eben, sagte, da habe ich endlich mal Zeit zum Pinnen hier, dass man sagt, ich kann mich schön zurücklehnen, da ist, glaube ich, auch Handyverbot oder irgendwie so. Und dann kann ich schön zeichnen. Und dann haben wir beiden Versehrten haben das dann gemacht, ja.
Wieso war dir das mit den Zeichnungen so wichtig? Ich finde die wunderschön.
Ja, schön. Ich hatte gedacht, das muss irgendwie, das war, glaube ich, die erste Idee, dass es so eine Graphic Novel ist, dass man sich so stilisiert, in so einem Comic oder dass man sich als Bildergeschichten, dass man eben weg von der reinen Literatur und dass man so eine Ebene hat, um auf sich drauf zu schauen, vielleicht auch als Fantasy-Figur oder dass man und daher kam das dann und dann habe ich mich erinnert an den Kriegel, der wohnt ja auch da bei mir. Ist ja alles nebenbei. Habe ich nicht so weit gehabt, so konnte man das nebenan gehen. Und dass der so interessanterweise auch Gerichtszeichnungen gemacht hat. Der hat also sehr, das kommt kaum raus hier in dem Buch, manchmal hier bei den Käfern, dass der also wirklich sehr genau Sachen zeichnen konnte oder gelernt hat. Wo ich am Anfang dachte, es ist eher so eine alte Illustration wie bei Humboldts Kosmos oder so, dass man also, wo ja auch diese Käfer und Vögel herkommen, ne, dass man sagt, man handhabt so die Welt, dass man das so zusammenstellt, dass es so mit den Tischen auch wieder, dass es auf Millimeterpapier, dass es genauer ist, ne, so, dass man.
Bisschen passender auch zu deinem Vogelbuch,
ne? Ja, genau, deshalb kamen so die die Wahl, sag ich mal, auf ihn. Oder deshalb habe ich gesagt, wollen wir das zusammen machen und so. Und dann hat er gesagt, ja.
Ich habe auch am Anfang überhaupt nicht geschnallt, dass das nicht Zeichnungen von dir sind.
Ja, ich bin auch Zeichner, ja.
Und ich dachte so, kann der das auch noch?
Nicht schlecht, ja.
Unverschämtheit. Ja, ja. Es ist aber auch so toll, weil er wirklich auch, du thematisierst ja manchmal so die Sammlungen, die du gemacht hast als Kind und als Jugendlicher. Also Samen hast du mal gesammelt. Ja, ja. Und die sind dann in so Einmachgläsern oder so
aus. Urindöschen.
Oder Urindöschen. Ja. Und das ist auch alles so ganz filigran und genau gezeichnet. Unglaublich toll. Und es ist aber auch, und damit kommen wir vielleicht zu deinem nächsten Buch. Es gibt auch eine Seite, da steht Super Reinhard drauf. Und du wolltest mal Superheld werden.
Naja, das wollte auch jeder wahrscheinlich. Das ist genau dieses Ding mit der Graphic Novel oder mit so einem Comic. Und das ich dachte, das ist, glaube ich, davon übrig geblieben. Oder das war eine Geschichte, dass man sich da so sieht als Held seiner eigenen Geschichte, so dass man. Oder das ist eine reale Geschichte damals gewesen, dass ich halt über Jahre, glaube ich, nachts dann immer mich geträumt habe in so bessere Gefilde. Ne?
Aber ist denn, also du hast Superman mitgebracht als eines von 5 Büchern.
Und habe ich gar nicht.
Ja, ich meine jetzt einfach erstmal ausgewählt.
Aber ich habe Spider-Man, oder?
Ah, ich hatte Superman gelesen in der Mail, aber kann auch Spider-Man sein.
Superman war gar nicht so mein Typ, Spider-Man war immer so, habe ich früher immer gelesen.
Also die Comics
die
tatsächlich.
Die Marvel-Comics, ja.
Ja. Genau.
Peter Parker wurde von einer Spinne gebissen. So geht es, glaube ich, los.
Ja, ja. Warum hast du das ausgewählt?
Das war, glaube ich, auch so der Mitschüler, der mir die Urindöschen vermacht hat, damals. Das war eher so ein, der war extrem, der war der Sohn eines türkischen Diplomaten. Und damals war es so, es gab den Türken in der Klasse. Es gab einen, ne? So, es war in Frechen eine sehr biodeutsche Angelegenheit eher, und da gab's, mit dem war ich zusammen, so, und der hatte mir Sachen besorgt, der war speziell, der hatte so vom Bazar so eine Tüte gehabt mit Lacoste-Krokodil, mit Krokodilen, hat die dann vertickt auf dem Schulhof, und da konnte man sich die aufnähen, die auf so ein T-Shirt, der war speziell, der war so anders, ne, und der hatte immer der hatte Bravos zu Hause.
Ja.
Die habe ich dann auch so unterm Laden, also heimlich gelesen. So.
Ach so, wegen diesem Liebe, Sex und Zärtlichkeit Dr. und so
am Ladentisch, so,
ne? Ja.
Was da so drin stand, das war so glitschig. Und dann hatte der eben auch Spider-Man gehabt, ne? Und die Marvel-Comics. Und das war, in meinem Haushalt gab es das alles nicht. Das war so eine verbotene Abteilung. Auch so wie Steppotat hatte ich dann immer so zerlesene Peter Parkers da gehabt. Und wahrscheinlich war das so, ja, 13, 14 ging das los. Billy Idol, weiß nicht, Bravo, das war so, ja. Und deshalb hat mich das so begleitet, so in der Zeit, ja. Oder jetzt immer noch.
Ja, immer noch, ja.
Ja, nicht immer noch, aber dass mir diese Superhelden doch, dass man sowas in den Fingern hat, also das war so, dass man so schießen kann, ne. Hier, glaube ich, der hatte immer so Patronen gehabt.
Ja, ja, ja.
Und dass man sich dann so durch die Städte. Wie heißt die Technik noch? Die Parcours.
Hat das einen bestimmten Namen? Das wusste ich gar nicht.
Parcours, französisch.
Ah ja.
Also dass man so über Häuserwände oder dass man einfach so rumruft. Rufer gibt's auch. Diese Leute, die auf Hochhäuser klettern. Ne? Das war so.
Kenne ich ehrlich gesagt gar nicht.
Kennst du nicht? Nee. Ich habe für mein Münchhausen-Programm, für mein letztes, habe ich einen Rufer kennengelernt. Einen 20-Jährigen, der wirklich da hoch geht, so, weil ich dachte, ich muss das irgendwie faken, ich muss die Geschichte erzählen, wie ich Rufer geworden bin.
Was sind, also das ist quasi so wie
Dächermacher, das sind also Dächergeher, Rufer. Gerade bei den Russen sehr beliebt, die so oben echt Klimmzüge machen auf irgendwelchen Baustellen oben.
Ach, du meinst so ähnlich wie Leute jetzt irgendwie Graffitis an irgendwelche unerreichbaren Stellen an Häusern machen, machen das Leute als Herausforderung und gehen auf die Dächer?
Ja,
irgendwie. Und die heißen Rufer?
Rufer.
Ah ja.
Englisch.
Rufer.
Ja.
Okay, ich dachte so, hallo.
Ja, dann rufen wir uns zusammen, ich rufe hoch. Das ist ein Rufer.
Ja.
Wahrscheinlich ist das der alte Spider-Man in mir, der sozusagen total, ich weiß nicht, da kam ich gerade aus der Chemo und wir wollten eigentlich rufen, also auf Dächer klettern.
Ja.
Dann konnte ich aber nicht mehr, weil ich einfach so Panne war im Kopf, und dann rufte er da so lang und schlappte da über Dächer hier und grüßte die Leute, die da oben frühstückten. Das war einfach ein schöner Ruftag. Und ich habe dann Fotos gemacht und meinen Kopf aus reingesetzt in seinen. Das war einfach so ein Blödsinn. Aber deshalb wahrscheinlich Spider-Man,
der deshalb
so
Spider-Man
über Dächer und dann so Städte ruft und parkourt. So, das war schon geil.
Ich finde ja eine Sache ganz interessant bei deiner Auswahl an Büchern.
Was habe ich denn noch geschrieben? Spider-Man habe ich geschrieben?
Ja. Ja, Spider-Man oder Superman. Ich dachte Superman. Aber ich habe jetzt mal mir so ein paar Namen auch rausgeschrieben, die in deinem Buch drinstehen, als Lektüren, die es mal gegeben hat. Ich lese mal einfach so vor, wie es hier bei mir untereinander steht. Hesse, Rühmkorff, Jakob van Hoddis, Gottfried Benn, Georg Heim, Günter Wallraff, wolltest du auch mal werden? Mhm. Und hast mal im Neonazi-Milieu ermittelt, vielleicht in Anführungszeichen, man weiß es nicht so genau, in Frechen. Dann steht hier Igor Terentjew, was glaube ich ein russischer Autor ist, ne? Dadaist oder so. Ja. Dann hast du, als du nach Berlin gezogen bist, ich erzähle dir jetzt, super, ne? Ich erzähle dir, was du gemacht hast.
Ja.
Wahnsinn. In einem DDR-Antiquariat dich viel rumgetrieben und auch DDR-Literatur gelesen. Auf einem Tisch von dir lag Joan Didion. Mhm. Dann gibt's hier aus der Theaterzeit Ödlün von Horvath aus Jena.
Das war auch ein Schauspieler, der sagte, spielen wir jetzt den Ödlün, weil der hat es falsch verstanden. Den Ödlün von Horvath, also der hat so, egal, weiter.
Und im Vergleich dazu finde ich erstens interessant, dass du in der Mail, die mir dein Verlag weitergeleitet hast, irgendwie so ein bisschen, ach, ich lese doch so wenig, geschrieben hast. Mhm. Und jetzt hast du aber auch eine Auswahl, die irgendwie ganz anders ist als die Titel, die ich mir da so aus deinem Buch rausgepickt habe.
Also das Schlimme ist, ich lese gar nicht, kaum freiwillig oder aus Spaß so, ne, dass man so ein Buch hat am Abend oder dass man so schmökert, ne?
Ja.
So. Ich lese halt sehr viel Kram so für eigentlich jetzt für die ganzen Theaterstücke, dass man so drumherum liest, so Krempel. Also schon sehr viel, aber wenn ich nicht muss, dann lese ich eigentlich gar nichts so. Das merke ich so selber. Das ist meine Freundin zum Beispiel, die liest immer so Bücher, ne? Romane und so und ziemlich schnell auch. So. Und ich lese dann Spiegel Online oder irgendwas im Internet oder so. Das ist so, oder das, ich mache das nur, weil ich muss. Also mal so Krempel halt. So. Und ich merke jetzt zum Beispiel beim Lesen jetzt, was ich alles so gelesen habe, ich habe keine Bücher zwei, dreimal gelesen, so Romane jetzt oder so. Ich erinnere mich an kaum welche. Das ist alles so, wenn wir jetzt so drüber reden vielleicht, aber das ist alles so, eher so Druckbetankung für Theaterstücke oder dass man jetzt so für Projekte.
Ja.
Und dann wird so gelesen alles und dann ist es wieder weg. Dann kommen die Nächsten dann.
Woran liegt denn das, dass dich das nicht so interessiert? Abwehrbewegung gegenüber dem bibliophilen Haushalt?
Nee, ich frage mich wirklich, was das ist. Vielleicht ist es ja auch so, dass so viel immer ist, also dass man immer so viel muss. Ein Projekt jagt das andere, da muss ich lesen irgendwas, da sage ich, ich komme gar nicht dazu, ne? Dass man so aus Spaß irgendwas liest.
Aber die expressionistische Lyrik irgendwie in der Jugend, die wird ja nicht für irgendein Projekt gewesen sein, oder?
Nee, das war, glaube ich, am Anfang so unter der Decke habe ich dann...
Die Sachen, die man nicht darf.
Die bei meinem Vater versteckt im Strang moderten, ne? Also die er auch nicht mehr gelesen hat, die in seiner Jugendzeit, in den 60er Jahren reklammäßig da sich das gekauft hat. Und die habe ich da gelesen, oder so, das war so dieses Entdecken von den Inhalten zwischen den Büchern. Das war, dass er sagte eben, es geht nur um die Einbände oder so. Das, und ich wollte halt, nein, ich zerlese auch die Reklamhefte, dass ich will das lesen, was da drin steht. Ne? So, das war so eine Inhaltsversessenheit, oder wie ich mir das eingebildet habe. Angefangen mit Lyrik hauptsächlich. Das war halt der Ursprung, glaube ich, dass mir Gedichte gut gefallen haben. Das ist so der Urgrund erstmal so von meinem Lesen, glaube ich.
Das Lesen der anderen hört ihr heute mit dem Liedermacher, Kabarettisten und Autor Reinald Grebe. Und wenn euch dieser Podcast hier gut gefällt, dann habt ihr vielleicht Lust, mir bei der Produktion ein bisschen unter die Arme zu greifen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Hört doch nicht einfach jede Folge einzeln, sondern abonniert den Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify, in der Podcast-App eurer Wahl. Dann verpasst ihr keine einzelne Folge mehr und das hilft mir hier auch, diesen Podcast sichtbarer zu machen. Dann entdecken ihn auch Leute, denen er sonst vielleicht gar nicht begegnet wäre. Möglichkeit Nummer 2, wenn ihr gerade schon auf Apple Podcasts seid, dann gebt mir da doch gerne, wenn es euch gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt sogar eine kleine Rezension. 1-2 Sätze mehr ist ja gar nicht nötig und sagt, was euch gut gefällt an das Lesen der anderen. Möglichkeit Nummer 3. Schreibt doch was Nettes bei Twitter, bei Facebook, in eurem Blog, auf Instagram, in eurem Faxrundbrief, in eurem Newsletter. Macht Mundpropaganda, empfehlt das Lesen der anderen, eurer Buchhändlerin, eurem Mathelehrer, eurer Erbtante und so weiter und so fort. Möglichkeit Nummer 4 müsste es jetzt sein, ne? Möglichkeit Nummer 4, das ist sozusagen die Premium-Variante. Wenn ihr Bock habt und ein paar Euro im Monat erübrigen könnt, dann unterstützt mich doch gerne mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Steady, das ist so ein Portal im Netz. Da kann man Leute, die im Internet die Ergebnisse ihrer kreativen Arbeit umsonst veröffentlichen, wie zum Beispiel ich diesen Podcast, eben mit Mitgliedschaften unterstützen. Und da helft ihr mir sehr dabei, dass das Lesen der anderen möglichst lange weitergehen kann. Genauere Infos dazu findet ihr auf daslesenderanderen.de/unterstützen. So, und jetzt bin ich auch schon wieder still. Es geht weiter im Gespräch mit Reinald Grebe.
Damit sind wir jetzt noch mal kurz zu deinem Buch zurückgekommen, wo ich noch dich eine Sache zu fragen wollte, nämlich du zweifelst ja die ganze Zeit aber auch an diesem Projekt, ne? Und dokumentierst das, weil du sagst, im Grunde will das ja keiner lesen, was ich hier aufschreibe. Du hättest im Grunde mit irgendwelchen Supermodels Sex haben sollen und nur dann wird's Leute interessieren. Oder wenigstens mit Juli C.
Ja, genau.
In Brandenburg.
In Brandenburg, genau.
Wieso dieser Zweifel?
Also ich muss sagen, dass ich währenddessen und auch jetzt wenn ich sicher bin, ob das gut ist. Also wenn ich jetzt, als ich da geschrieben habe im Frühjahr, dann habe ich so, war ich immer so ein bisschen scheu, weil ich sag, was machst du gerade? So, ich schreibe meine Autobiografie, das klingt einfach scheiße. So, das ist so, wenn man über jemanden schreibt oder über etwas oder dass man das so, das ist okay. Oder dann habe ich, ja, ich schreibe gerade meine erfundene Biografie. Ich habe irgendwas so geredet, dass man so Fantasie ins Spiel bringt. Ne? Nicht so dieses Wort Autobiografie schreiben, das ist nicht gut. Und das ist nach wie vor so, dass man irgendwie jetzt, dass man das Wort Fantasie, Literatur, dass ich das irgendwie versuche reinzubringen, nicht, dass es eben dieses Fahrwasser ist von, der alte Herr schreibt jetzt seine Autobiografie oder Florian Hambüchen hat auch eine Autobiografie geschrieben, der Turner, der Ringer, ne, oder was, der an den Ringen hängt hier, der mit 19.
Okay.
Fand ich interessant. Also nicht nur alte Menschen, sondern auch junge. Oder hier der Bill Kaulitz. Hat auch eine geschrieben letztes Jahr, während Corona, glaube ich, war nicht immer auch langweilig, oder? Dieses Wort Autobiografie hat so einen schlechten Beigeschmack, finde ich, erstmal.
Aber war es für dich denn auch so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache mir so ein bisschen Gedanken darüber, was das Hirn so in Zukunft mit mir anstellen wird, ich bringe die Sachen jetzt mal auf Papier?
Ja, dann kam natürlich tatsächlich die Situation, dass ich nicht wusste, wie es überhaupt weitergeht. Also dass es dann wirklich auf mich zurückgefallen ist, dass ich nicht wusste, ob ich überhaupt noch, das Wort Invalide tauchte immer wieder auf oder berufsunfähig oder so. Tatsächlich, das ist da jetzt. Und dann hat sich das dann so vermischt natürlich mit den ganzen Sachen. Aber dieses Gefühl, es ist etwas grundsätzlich Falsches, was ich hier mache, das ist nach wie vor da. Das kam aber auch vom Verlag, weil die genau sowas wollten, glaube ich, am Anfang. Das schreibt doch mal, wir kommen auch mit dem Mikrofon, wir zeichnen das auf, wie so Biografien entstehen manchmal, so mit Ghostwriter und so, dass einer das aufschreibt. Man redet so, ja.
Ach so, wollten die das ursprünglich machen?
Das war der Aufhänger vom Verlag, weil die so ankamen, du wirst ja 50 nächstes Jahr. Das war ein Jahr vorher. Wie wär's denn? Und da habe ich den Vogel gezeigt, dachte, es stimmt doch nicht. Wie, was denken ihr? Dass ich jetzt den und den kenne mal oder was soll das, wie, was soll das? Und dann hat es natürlich gearbeitet, ist natürlich auch so, die Autobiografie, Und dann kam eben die Krankheit dazu und dann hat sich das so ergeben. Ja, dass es möglich geht oder dass man das machen kann oder wenn es dann eben über den Tod geht, oder dass man das Leben dann beschreibt.
Denkst du viel über den Tod nach? Das ist jetzt nur genickt.
Ja, im Podcast, ja, denke ich manchmal öfter.
Was sind das für Gedanken?
Dass es vorbei ist. Dass das, was wir hier machen, nicht mehr lange geht. Das ist der Tod. Ja. Dass man nicht vom Auto überfahren wird, sondern dass es irgendwie im Krankenbett endet oder dass es also, dass es vorbei ist. Oder das ist auch Schlaganfall. Dass es Schluss ist.
Ist das etwas, du sagst es jetzt so sehr nüchtern, sachlich, ist das denn etwas, wo du sagen würdest, das treibt dich um oder ist das etwas, wo du jetzt seit 2017 und wann dich diese Krankheit jetzt schon so ein bisschen im Griff hat, immer mal wieder, wo du irgendwie so deinen Frieden mitgemacht hast?
Ich habe mich erstaunlicherweise nicht groß verändert, glaube ich. Also, dass ich jetzt irgendwelche anderen, ist eher weniger geworden, dass ich jetzt nicht mehr so viel trinke und rauche, nicht mehr. Also von den Lebensäußerungen ist es vielleicht eher weniger so, aber von der Arbeit oder vom Tun und Machen und Treffen ist es genauso wie vorher. Also ich habe jetzt gar nicht so eine Kehrtwende gemacht oder dadurch, dass ich jetzt innehalte und mir in tiefe Gedanken mache über Achtsamkeit oder sonst was.
Dachte mir fast, dass das Wort jetzt wieder kommt.
Insofern, das Ding ist natürlich dabei, so mit den schlimmen Gedanken oder mit den auch depressiven oder mit den, aber es ist nicht vorherrschend, so glaube ich. Insofern ist es immer so, mach noch mal ein bisschen weiter oder mach immer mal weiter und hol den Jahreskalender 22 und mach jetzt also weiter wie bisher eigentlich, weil es mir ganz gut gefällt und weil ich dann sonst keine anderen besseren Ideen habe, glaube ich.
Wir kommen zum Das Lesen der anderen Fragebogen.
Oh.
Kurze Fragen, möglichst spontane Antworten im Zusammenhang mit Büchern und Lesen. Dein Haus brennt und du darfst drei Gegenstände mitnehmen und einer von diesen drei Gegenständen ist ein Buch. Was nimmst du mit? Erstens,
Den
Steputat.
Den Steputat und dann noch tatsächlich Gedichte, glaube ich. So, und zwar Barockgedichte nehme ich mal mit. Das sind so
Andreas Gryphius.
Ja, genau. So wir was, vergehen ja. Wie Rauch von starken Winden. Das habe ich auch gemerkt. Das ist sehr schön und sehr Vanitas. Das ist auf jeden Fall
Vergänglichkeit.
Ja, die hatten damals auch viel Tod, der über sie drüber gelaufen ist. Und also das würde mir jetzt helfen. Ist schön zu singen auch. Und das Dritte, weiß ich gerade nicht. Nicht spontan, ich weiß. Zwei Bücher.
Wenn du eine Romanfigur wärst, welche wärst du oder würdest du gerne sein?
Oh Gott. Bartleby.
Das ist derjenige von
Melville.
Melville, der sagt, I'd rather not.
I'd rather not, ja.
Ich möchte lieber nicht.
Ja. Das finde ich schon beeindruckend. Ja.
Der Verweigerer.
Der sich verweigern, das Nichtmachen. Nicht machen. Ja.
Du kannst mit einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin vergangene Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen. Mit wem und worüber?
Ich würde gerne mit Valeska Gerd einen Abend verbringen. Ich weiß gar nicht, ob die ein Buch geschrieben hat. Die ist...
Wer ist das?
Das ist eine Ausdruckstänzerin und die hatte auch eine Kneipe in New York in den 40er Jahren gehabt. Dann hat sie eine Kneipe auf Sylt gehabt, der Ziegenstall. Und die hat so... zwischen Kabarett und Großkunst und Kleinkunst und also ist eine faszinierende Frau, glaube ich. Und die hat das Frühstück getanzt.
Was es gab.
Nee, Valeska Gerd heißt die und die hat bestimmt auch ein Buch geschrieben.
nehmen wir es mal an. Ja. Hast du einen bevorzugten Leseort?
Nein, habe ich nicht. Ich lese Ich habe früher mal gerne in Kneipen gelesen, als ich noch geraucht habe. Das ist jetzt auch vorbei. Jetzt lese ich im Zug vielleicht. Im Zug.
Hast du schon einmal ein Buch an einem besonders unbequemen Leseort gelesen und hast aber trotzdem weitergelesen, weil du einfach weiterlesen musst?
Oh Gott, das sind ja Fragen. Oh Gott, ich weiß es nicht. Vielleicht auf dem Klo in Afrika, wo es kein Klo gab. Ja, das ist ganz, wo man so im Stehen oder im Hocken kacken muss und dann noch lesen. Also das war.
Hast du das gemacht?
Ja, das war in meiner Durchfallzeit in Afrika. Das war schlimm.
Aber dann musste man trotzdem weiterlesen.
Ich musste lesen, ja.
Warum?
Es war irgendwie Zeitschriften oder lagen da rum und dann hockte ich da und schmerzt meine Knie.
Ja. Wie ist dein Bücherregal sortiert?
Tatsächlich habe ich mir, es quillt über, ich habe noch diese analogen Regale und ich habe bei manchen immer so nach Endbuchstaben, also mit G, F, A, B, C, D, E, F, G. Und ansonsten einfach Müll. Das ist ganz komisch. Man hat so manche Regale, das ist jetzt deutsche Literatur. Das ist jetzt, ich glaube, ich habe am meisten deutsche Literatur, deutsche Autoren. Ansonsten habe ich nach Ländern, glaube ich, das andere sortiert und dann nach Themen. So, es gibt so, dann durch diese Theater-Sachen habe ich jetzt das Thema jetzt Münchhausen, gibt so Fächer. Und dann, wenn es zu viele werden die einfach in Kisten verpackt und dann ist das Bücherregal im Karton, im Keller.
Im Keller.
Ja.
Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen?
Nein.
Nee?
Nee. Was für eine Frage. Na, manchmal liest man ja nur zwei Zeilen oder eine Seite und denkt sich, ja, das brauche ich jetzt nicht.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Ich habe auch gern Kugelschreiber. Tatsächlich, ich schreibe in Büchereien. Aber wie gesagt, weil ich die nicht aus Spaß lese, sondern weil ich dann was machen muss. Also ich habe keine Eselsohren, ich habe Anmerkungen.
E-Book oder gebundenes Buch?
Gebundenes Buch. Tatsächlich.
E-Book nichts für dich, oder?
Zwei, ich sag mal, nahe Bekannte von mir, Freunde, Kumpels aus alter Zeit haben mir jetzt fast zeitlich erzählt, dass sie ihre Bücher verschenkt haben und haben nichts mehr da. Haben nur noch E-Books und laden alles runter oder so. Und das hat mich so erschüttert, obwohl ich genauso bin. Das ist ja das Interessante. Ich habe eine riesige Wand zu Hause, die immer voller wird. Aber benutzen tue ich das kaum. Ich lese auch viel im Netz so rum, ne? Und ich lese halt Sachen nur einmal oder so. Und das, was ich früher dachte, dass da leuchten so die Bücher da, man kann immer was rausgreifen, die Zeit ist schon vorbei.
Du musst dich für eine Sache entscheiden. Also ab jetzt nur noch im Leben. Schreiben oder lesen?
Schreiben.
Weil du dann immer was zu lesen hast, was du selber geschrieben hast.
Genau. Also ich habe jetzt durch dieses Buch gemerkt, ich kann ja schreiben. Also ich sehe mich ja eher so als, nicht als Schriftsteller, eher so ein Malprodukt oder so ein Zufallsprodukt. Aber jetzt auch, dachte ich so im Lockdown und falls ich nicht mehr auftreten kann, wenn ich noch schreiben kann, ist doch gut. Ja.
Du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben, lesen oder Musik?
Musik. Ich bin ja kein guter Leser, merke ich. Ne? Also, und Musik ist dann doch etwas, was man für sich auch machen kann, was mich begleiten könnte, dachte ich mir auch, ja.
Du sitzt auf dem Sofa. Das ist jetzt eine etwas unrealistische Frage. Kalt,
was ist das hier? Das
ja, ich weiß auch nicht.
Herr Niggemeier hat den Strom abgestellt hier.
Ich habe das da eben angemacht, dann hat es auch direkt irgendwie so Fump gemacht. Vielleicht drehst du jetzt doch nochmal.
Es ist vorbei. Es ist.
ja. Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Womit kann ich dich denn da noch weglocken?
Ach, mit einem Video.
Wie mit einem Video?
Naja, Bücher, was sind Bücher? Das ist überbewertet. Was sich bewegt und was Faxen macht, ist auf jeden Fall stärker erstmal.
So, wir haben noch zwei weitere Bücher
reden auf deinem... mal über dich. Achso, was denn?
Achso. Zwei weitere Bücher auf deinem Stapel hier.
Ja, ich habe, das ist übrigens auch Münchhausen, das ist nur eins. Gott. Ach, den Strubbelpeter habe ich nicht gefunden, den habe ich noch aufgeschrieben.
Den Strubbelpeter hast du aufgeschrieben, genau.
Das ist aber...
Warum denn?
Der ist im Keller. Der ist, ja, ist schon abgelegt. Ne, der hat mich auch begleitet und da habe ich auch schon ein Stück drüber gemacht. So, und das ein schönes Bilderbuch. Ne?
Schwarze Pädagogik.
Ja, schwarze Pädagogik. Und es ist halt auch eine Stoffsammlung. Es gibt auch von der hellen Pädagogik gibt es auch ein Buch, da ist Rainer Langhans, der Struwwelpeter. Das gibt es ja auch aus den 68ern Zeiten so. Also es gibt so ganz viele Versionen, glaube ich, 50, 100 Stück. So über den Punker-Peter und über den wahrscheinlich den Woken-Peter und über den Hitler-Peter. Also es gibt so alle Peters der Welt. Und das ist halt eine, das hat er ja auch nicht beabsichtigt. Der hat einfach seinem Sohn, weil er irgendwie keine Bücher für ihn gefunden hat oder Geschenke, hat er dieses Buch gezeichnet, der Arzt Hoffmann, 1840er so. Und dann war es wohl so, dass er Kinder untersucht hat und die waren manchmal, wollten keine Medizin nehmen oder sich pieksen lassen oder so und hat dann irgendwas gemacht, um sie zu fesseln. Und dann haben sie auf irgendwas draufgeschaut und dann konnte man leichter ihnen irgendwas verabreichen wohl. Das ist also ein Buch mit einer praktischen Grundlage.
Möglicherweise der Weg aus der Corona-Pandemie.
Zum Beispiel, ja. Und natürlich auch sehr traumatisch, ja.
Aber ist das etwas, was du in deiner Kindheit schon kennengelernt hast, Strubbelpeter?
Genau. Das ist ein Buch, was da lag immer und was von den Zeichnungen ist. Es ist gar nicht mal die Texte genau. Das sind die Zeichnungen, die sind so bedeutend, die sind so in dieser Zweidimensionalität. Das ist so krude gemacht oder das ist so, haben eine sehr, sehr große Wirkung, finde ich.
Ich erinnere mich nur an den Struwwelpeter vorne auf dem Einband, der natürlich diese struwweligen roten Haare hat und so ein komisches Gewand anhat, sehr rüschig und sehr rot irgendwie. Offensichtlich haben Kinder sowas damals getragen und der hat so wahnsinnig lange Fingernägel.
Ja, das sind lange Fingernägel. Das ist so der, seht ihr mal, hier steht er, das ist der erste. Und dann gibt's halt ganz viele Geschichten, also zum Beispiel der Daumenlutscher, das ist ja auch bekannt, wie der so seine Daumen hat, das alles so zweidimensional, dann blutet der eine oder wird abgebissen von dem Schneider, abgeschnitten, der Schneider mit der Schere.
Ach ja.
Das seht ihr, da kommt der Schneider mit der Schere. Das sind auch Sachen, mit denen wurde ich als Kind dann schon, das war so im Familienbetrieb, dieses Ding, dass man sagt, man ist ja kein Zappelphilipp. Das gab es dann auch, dieser Zappelphilipp, der immer an der Tischkante zieht, immer kippelt so und dann den ganzen Tisch abräumt und dann da drunter liegt und die Eltern immer, alles so Scherenschnitte. Das ist sehr in Erinnerung, die ganzen Bilder. Ich habe die Texte vergessen, aber es waren so die Bilder, oder Hans Guck in die Luft. So,
ja.
So, der immer nach oben schaut und dann so ins Wasser fällt und dann eigentlich ertrinkt, dann wird er irgendwie von irgendwelchen Fischern oder so gerettet, aber das sind alles so, soll man sagen, so Figuren, ne, mit denen man, oder der Suppenkasper.
Und dann die Reime.
Dann die Reime, da sind wieder die Stepotat-Reime, ne?
Ja. Und ein letztes Buch liegt noch auf deinem Stapel, nämlich die Ehebriefe von Hans Fallada.
Die habe ich auch nicht gefunden, aber ich habe ein Hörspiel gerade geschrieben.
Ja.
Und da sind die verarbeitet. Das ist sozusagen ein sehr berührendes Zeitdokument. Die Frau hat immer gesagt, die hat einmal gesagt, bitte nicht veröffentlichen, was wir da geschrieben haben. Und dann hat aber der Sohn das irgendwann einfach gemacht.
Ne? Ja.
Da waren die schon tot, glaube ich, und der hat es dann veröffentlicht. Obwohl es eigentlich der Wunsch der Mutter war, es nicht zu tun. Und wir Nachgeborenen dürfen jetzt dann schauen, was da alles passiert ist.
Durch Schlüssel noch gucken.
Genau.
Wie bist du aber denn auf den Fallada gekommen?
Der Fallada, ich wohne in einem brandenburgischen Zipfel, da ist der Fallada so das Disneyland, also der wohnte zwei Dörfer weiter und alle sagen mal Fallada und gehen dahin schauen sich das Museum an und das ist so im Sommer gibt's ja keinen Tourismus groß und man fährt mit dem Fahrrad da irgendwie lang. Man kann im See baden oder man geht halt mal Kultur zu Fallada und dann ins Eiscafé. Das ist so der Touri-Ort da. Und Karwitz heißt es. Also Mecklenburg ist das schon. Und deshalb war das immer so ein Name und man fuhr da immer dran vorbei oder man war mal da. Ne? So. Und dann war der Lockdown da tatsächlich. Nee, jetzt noch vorher. Ich hatte Fontane, wo wir gerade dabei sind.
Fontane. Ja. Wanderungen durch die Mark Brandenburg.
Genau, hatte einen Abend gemacht hier an der Schaubühne über Fontane, weil der 200 Jahre alt wurde. Ne? 2019 war der, gab's so, und da gab es so in Brandenburg so ganz viele Veranstaltungen und so. Und darüber gab es einen Abend und deshalb, und da hatte ich die Ehebrief von den Fontanes gelesen. Mhm. Das sind irgendwie 3000 Seiten, das ist ein total dickes Oschi-Ding, was ich aber auch ganz schön fand. Und dann hatten wir die schön gekürzt so, und dann habe ich die gelesen mit der Tilla Krattochwil zusammen, einer Schauspielerin. Ehebriefe, und dann sind wir so durch Brandenburger Kirchen und Scheunen, wurden wir dann, haben so Lesetouren gemacht, die ihm ganz gut gefallen haben. Und dann war das Jahr vorbei und dann haben die gefragt, und jetzt? Wie geht's weiter? Was wollen Sie denn demnächst mal lesen? So. Und dann gab's so, ja, wie jetzt? Und dann kam irgendwie Fallada ins Gespräch und da gibt's doch auch so Ehebriefe, hat dann dieses Literatur, die sitzen auch bei Fontane in der Villa da in Potsdam. Und dann, aber wir sind doch keine Spezialisten für Ehebriefe. Was ist denn das jetzt hier? Was ist das? Und dann habe ich dann mit Fallada, habe ich das so gelesen. Es war sicherlich toll, also, aber nur mit Ehebriefen jetzt durch die Lande ziehen, so die nächsten Jahrzehnte so. Und das trifft doch die Sache nicht von Fallada, das, der hat doch viel mehr. Und dann habe ich mich mal mit seinem Leben beschäftigt, im Lockdown dann.
Ja.
Und natürlich gab es dann viel mehr und dann war die Zeit da, dann war auch dieses, plötzlich war ich angepiekst so, dass man sagt, was ist denn das mit diesen Ehebriefen nur, dass man so immer so zwei Leute hat, die dann so Ehebriefe lesen, schreiben. Und dann kam sein Leben dazu und dann dachte ich, das ist ja irgendwie spannend, ne? Und dann war die Idee da, dass man nicht mit seinen fiktionalen Sachen arbeitet, sondern nur mit den Non-Fiktionalen, dass man also sein Leben darstellt anhand von Briefen, anhand von Arztbriefen, weil der oft im Knast war oder in der Psychiatrie. Ist es möglich, das sozusagen darzustellen, nur anhand von Briefen? Dass man also, oder Gerichtsabteilung und was die Schwestern schreiben. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, mit dem ganzen Fallada, also nicht mit den Büchern, nicht mit den Romanen, sondern nur mit.
Aber bist du denn, davon abgesehen jetzt von diesem Hörspiel, bist du auch irgendwie Fallada-Fan?
Ich kannte den gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe dann gelesen, hier ist Kleiner Mann, was nun?
Ja.
Und fand es richtig gut.
Ja.
Also hat mir echt gut gefallen dann. Aber ich habe die anderen Romane auch wenige gelesen. Ich habe mich vollgeballert mit diesen ganzen eben Besides, also mit diesen.
Ja.
Und dann haben wir jetzt ein Hörspiel geschrieben, nur mit anderen Sachen, mit non-fiktionalem Kram, mit eben diesen Briefen, mit Rowohlt Briefen, mit seinem Verleger, dann die ganzen Arztbriefe. Also ich habe sozusagen, und da haben wir jetzt eine, wie heißt das, Biopic geschrieben über sein Leben.
Ja.
Sehr gehetzt, sehr, weil es wirklich.
Und halt rein dokumentarisch.
Ja, was heißt dokumentarisch? Es ist sozusagen non-fiktional. Also die Romane werden eben da nicht drin verhandelt, sondern es tauchen 1000 Briefe auf, aber das so aneinander geschrieben, dass es sehr spannend ist, finde ich.
Gibt es das schon irgendwo?
Ja.
Ja.
Es wurde gerade eingesprochen.
Ja.
Und das gibt es Ende Januar und Anfang Februar im RBB, im Rundfunksender.
Und wahrscheinlich auch in der Mediathek.
Genau.
Sehr schön.
3 Stunden lang.
Dann können die Leute 3 Stunden lang.
3 Stunden Fallada.
Fallada von Reinhard Grebe.
Ja.
Hören.
Es ist also ein Machwerk, genau. Aber spannend.
Ich also ein bisschen wie dein Buch eigentlich auch vom Prinzip her. Genau. Ne? Wieder so das Kistenprinzip. Genau. Ne?
Kompiliert, aber wirklich dann eben auch in eine Chronologie manchmal gebracht, dann aber wieder mit Rückblenden. Also, und der hat ja ein verrücktes Leben gehabt. Also manchmal denke ich, das ist sein bester Roman. Also es ist sozusagen, man glaubt es kaum, was der alles
Gefängnis gesessen auch. Ne?
Zweimal, dreimal, ja.
Ja.
Dauernd in, wenn er nicht gerade Romane runtergeschrieben hat in einem wahnsinnigen Tempo, ein süchtiger Mensch, ist eine Suchtbiografie. So Alkohol, Frauen, Sex besessen, Drogen, Morphium, also und im Knast gewesen, in irgendwelchen Psychiatrien dauernd. Also das ist so. Und dann in diesen Zeiten, Erster, Zweiter Weltkrieg, das ist also eine, wie sagt man, atemlose Angelegenheit. Ja.
Das war das Lesen der anderen. Heute mit dem Bühnenkünstler, Musiker, der kein Musiker ist.
Ja.
Und sehr kalt Autobiografen.
Ja.
Und nicht sonderlich auf Bücher versessenen Reinhard Gräber, aber irgendwie ja dann doch ein bisschen, ne? Also die Bücherwand gibt's bei dir
doch, ja,
zu Hause. Was bedeuten die Bücher im Allgemeinen?
Ja, das, ich denke mal sehr viel, aber ich bin da wirklich gespalten, weil ich merke, ich bin jetzt internetsüchtig, so. Und dabei, das macht aber nicht dick. Es ist so, es bleibt ja immer nichts da und deshalb sind Bücher schon dann ganz gut, glaube ich. Ne? Auch wenn sie vielleicht so eine Reminiszenz an früher sind. So. Und die Worte sind nicht mehr so viel wert, habe ich so den Eindruck. Und gehen so flöten. Aber ich bin ja auch ein alter Sack. Ne?
Reinhard Gräber, vielen Dank.
Bitteschön. Mach mal die Heizung.
Das war das Lesen der anderen heute mit dem Liedermacher, Diplom-Puppenspieler, Theatermenschen und Buchautor Reinhard Gräber. Wir haben uns unterhalten über Bücher von Hans Fallada, Willi Stepputat und anderen. Und außerdem über Rheinland Grapefruit, seine sehr lesenswerte Autobiografie. Die ist erschienen beim Verlag Voland und Quist. Nähere Infos zu all diesen Büchern findet ihr in den Shownotes auf daslesenderanderen.de. Wenn ihr diesen Podcast gerade zum ersten Mal hört, dann schaut euch da doch gern mal um. Ich habe mich schon über Bücher unterhalten mit vielen Menschen, mit Judith Holofernes, mit Robert Habeck, Margarete Stokowski, Caroline Emke, Bernd Begemann und ganz vielen anderen. Am besten, ihr abonniert den Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Folgt mir auch gern auf Twitter @lesenderanderen oder auf Instagram @daslesenderanderen. Und wenn ihr mögt, gebt mir bei Apple gern eine Sternebewertung oder schreibt sogar eine kleine Rezension. Und wenn ihr mir was ganz besonders Gutes tun wollt und dafür sorgen wollt, dass das Lesen der anderen möglichst lange weitermachen kann, dann unterstützt mich doch gern mit einer Mitgliedschaft auf Steady. Alles dazu steht auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Dafür schon mal vielen Dank und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.